Liebe Schwestern und Brüder in Christus, wir feiern den 15. Sonntag nach Trinitatis. Im Mittelpunkt der Verkündigung steht heute Gott, der Schöpfer, der uns und alle Kreaturen geschaffen hat und noch erhält, wie Martin Luther das Wirken des himmlischen Vaters in seiner Erklärung zum ersten Glaubensartikel zusammengefasst hat. Von seiner Güte leben wir und brauchen uns deshalb auch keine Sorgen, um unser tägliches Auskommen zu machen. Und wo uns dann doch wieder einmal Sorgen gefangen nehmen, da sollen wir uns den Wochenspruch aus dem ersten Petrusbrief gesagt sein lassen. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Für den Gottesdienst brauchen wir das Gesangbuch und das blaue Kosi. Das Lied aus dem Kosi ist aber auch im Gottesdienstblatt abgedruckt. So lasst uns nun diesen Gottesdienst feiern im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns miteinander singen aus dem blauen Kosi die Nummer 433.
Bis zu uns ging ein Vater, der sein Kind nie vergisst, der trotz all deiner Grüße immer ansprechbar ist. Deine Herrschaft soll kommen, das, was du willst, geschehen. Auf der Erde, im Himmel sollen alle es sehen. Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen. Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten. Gedanken des Zweifels und der Anbetung fort. Mach uns frei von dem Bösen durch dein mächtiges Wort. Deine Macht hat kein Ende, wir vertrauen darauf. Bis dein herrlicher Herrscher und dein Reich hört nie auf. Vater,
unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.
Da wir hier versammelt sind, um miteinander Gottes Wort zu hören und ihn im Gebet und Loblied anzurufen, so lasst uns zuvor gedenken unserer Unwürdigkeit und vor Gott bekennen, dass wir gesündigt haben mit Gedanken, Worten und Werken. Auch aus eigener Kraft uns von unserem sündigen Wesen nicht erlösen können. Darum nehmen wir Zuflucht zu der grundlosen Barmherzigkeit Gottes, unseres himmlischen Vaters, begehren Gnade um Christi willen und sprechen: Gott sei mir Sünder gnädig.
Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen.
Nimm von uns, Herr, unsere Sünde und verleihe uns, dass wir mit lauterem Herzen und reinen Lippen diesen Gottesdienst feiern und dich preisen. Durch Jesus Christus, unseren Herrn.
Amen.
Lasst uns den Introitus singen unter der Nummer 060. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorget für euch.
Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen.
Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht umsonst der Wächter.
Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzet
und esset euer Brot mit Sorgen. Denn seinen Freunden gibt er's im Schlafe.
Wohl dem, der den Herrn fürchtet und auf seinen Wegen geht.
Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste,
wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Kyrie eleison.
Herr, erbarme dich.
Christe eleison.
Christe, erbarme dich.
Kyrie eleison,
Herr, erbarm dich über uns.
Ehre sei Gott in der Höhe. Beten. Herr Gott, himmlischer Vater, du sorgst für alle deine Geschöpfe. Gib, dass wir auch in Zeiten der Sorge und Not auf deine Güte vertrauen und vor allem trachten nach deinem Reich. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geiste lebt und regiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
Hört das Heilige Evangelium bei Matthäus im 6. Kapitel.
Ehre sei dir, Herr.
Jesus lehrte seine Jünger und sprach: Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch, Sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebenslänge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Gelobt seist du, Herr Jesu. Lasst uns unseren Glauben bekennen mit den Worten des Apostolikums. Ich glaube an Gott, den Vater,
den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich aufhängen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich aufhängen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Liebe Kinder, kennt ihr das Buch Der ängstliche kleine Spatz? Bestimmt kennt ihr das. Die meisten Kinder, die zur Kirche gehen, kennen das. Und wenn ihr es nicht kennt, dann müsst ihr es euch unbedingt schenken lassen. Sogar meine Kinder haben das Buch schon geliebt. Und die sind nun schon längst erwachsen und haben selber Kinder. Der ängstliche kleine Spatz hat sich immer Sorgen gemacht. Schon als Spatzenbaby saß er ganz traurig im Nest und hatte Angst, dass ihm die Eltern nicht zu essen bringen. Wenn die Vogelmama oder der Vogelpapa mit einem Schnabel voller Würmer zum Nest kam, dann sperrten seine Geschwister mit fröhlichem Getschiepe den Schnabel auf, während der kleine ängstliche Spatz hinten im Nest saß und dachte, ach, meine Eltern werden mich bestimmt übersehen. Aber sie übersahen ihn niemals beim Füttern. Und genauso war es, als sie das Fliegen lernten. Die Geschwister konnten es gar nicht abwarten, endlich selber zu fliegen, auch wenn sie dabei öfters eine Bauchlandung hinlegten. Der ängstliche Kleinspatz blieb aber lieber auf dem Zweig sitzen und hüpfte dort hin und her, bis er eines Tages aus Versehen das Gleichgewicht verlor und vom Zweig fiel. Da blieb ihm gar nichts anderes übrig, als mit den Flügeln zu schlagen. Und siehe da, er konnte fliegen. Und so ging es immer weiter. Immer machte er sich Sorgen. Sogar als er schon erwachsen war und selber Kinder hatte. Da saß er abends auf dem Rand seines Nestes und jammerte vor sich hin. Wo soll ich morgen nur Würmer finden, damit meine Vogelkinder satt werden? Bestimmt gibt es gar keine mehr, weil alle anderen sie schon weggefressen haben. Das hörte eine Taube und kam zu ihm hingeflogen. Sie fragte, was ist los? Ist deiner Frau irgendwas Schlimmes passiert, dass du so jammerst? Oder geht es deinen Kindern schlecht? Nein, antwortete der Spatz, alles ist gut, aber ich habe Angst, dass ich morgen nichts zum Füttern finde. Da schaute ihn die Taube ganz verwundert an und fragte, weißt du denn nichts vom Vater im Himmel, der uns alle gemacht hat? Haben dir deine Eltern nichts davon erzählt? Doch, nee, schnupfte der Spatzenvater vor sich hin. Ich habe mir immer so viel Sorgen gemacht, deshalb habe ich dabei gar nicht so richtig zugehört. Oh, oh, sagte die Taube, dann wird es aber höchste Zeit, dass ich dir von ihm erzähle. Und sie erzählte ihm, wie sich der Vater im Himmel um alle Geschöpfe kümmert, sogar um die Menschen und um die Katzen. Da wurden die Augen des kleinen ängstlichen Spatzen immer größer vor Staunen und ihm fiel ein, wo auch er immer schon versorgt und behütet wurde. Er dachte an die Zeit zurück, als er im Nest seiner Eltern trotzdem genug zu essen bekommen hatte, obwohl er nie wie seine Geschwister um Futter gebettelt hatte. Und wie er der Katze entwischt war, weil er sie gerade noch rechtzeitig bemerkt hatte. Und wie er seine Vogelfrau gefunden hatte, obwohl er so schüchtern war und sich gar nicht fragen mochte, ob sie seine Frau werden möchte. Aber von dem Tag an hörte er auf, sich immer wieder Sorgen zu machen. Immer wenn er wieder mal Angst bekam, dann dachte er an die nette Taube, die ihm vom Vater im Himmel erzählt hatte, und sprach ganz schnell ein Gebet. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du immer auf mich aufpasst und mir alles schenkst, was ich brauche. Bitte sorge auch morgen wieder für mich. Amen.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Hört Gottes Wort im ersten Buch Mose im zweiten Kapitel. Es war zu der Zeit, da Gott der Herr Erde und Himmel machte. Und all die Sträucher auf dem Felde waren noch nicht auf Erden, und all das Kraut auf dem Felde war noch nicht gewachsen. Denn Gott der Herr hatte noch nicht regnen lassen auf Erden, und kein Mensch war da, der das Land bebaute. Aber ein Strom stieg aus der Erde empor und tränkte das ganze Land. Da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so war der Mensch ein lebendiges Wesen. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott der Herr ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Der Herr segne an uns sein Wort. Liebe Gemeinde, Gott der Herr pflanzte einen Garten mit allerlei Bäumen, verlockend anzusehen und gut zu essen, und nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Das ist die erstaunlich geradlinige Beschreibung des Paradieses, des Garten Edens, von dem wir ganz vorne in der Bibel lesen können. Der Ort, wo alles angefangen hat. Ich bin mir recht sicher, euch geht es wie vielen anderen Menschen auch, wenn ihr das Wort Paradies hört oder die Erzählung vom Paradies hört, dann kommen euch Bilder in den Sinn davon, wie dieser Garten vielleicht angelegt war, von wunderschönen Sonnenaufgängen, von zahmen Tieren, von frischer Luft, von Stille und von unglaublicher Sorglosigkeit. Man muss einfach all die schwierigen, anstrengenden, halbgaren und unschönen Dinge, die die Menschen in dieser Welt gemacht haben, weglassen. Und schon kann man sich ein wenig vorstellen, wie es da gewesen sein muss im Paradies, als Gott den Menschen schuf. Vielleicht ist es mit dem Paradies für euch aber auch so. Das, was wir da lesen, ist eigentlich unglaublich weit weg von unseren Sorgen und Nöten in dieser Welt. Was haben wir davon, von einem schönen Garten am Anfang der Welt zu wissen, wenn unsere Gegenwart doch ganz anders aussieht? So lesen die meisten Menschen und im Übrigen auch viele Christen unserer Zeit die Geschichte vom Paradies, wenn überhaupt, als ein schönes Märchen. Kitschig, zu schön, um wahr zu sein, und am Ende irgendwie belanglos. Dabei gibt es durchaus gute Gründe, sich diese Geschichte vom Paradies auch heute oder gerade heute erzählen zu lassen. Und diese Gründe möchte ich euch gerne zeigen. Wir Menschen sind unglaublich gut darin, in den Dingen, die uns Tag für Tag begegnen, die Normalität zu sehen. Autos gibt es noch keine 150 Jahre, aber wir können uns eine Menschheit ohne Autos nur noch schwerlich vorstellen. Dasselbe gilt für unsere globalen Lieferketten. Kleidung aus Osteuropa, Technik aus Asien, Rohstoffe aus Afrika. Die Tatsache, dass ich selbstverständlich überall auf einen Lichtschalter drücken kann und das Licht angeht, und ich denke nicht jedes Mal groß darüber nach, woher der Strom denn kommt, der diese Lampe zum Leuchten bringt. Ich will das auch gar nicht bis ins Detail ausführen, aber all diese Dinge haben eine starke Tendenz dazu, uns als normal zu erscheinen. So ist das eben in unserer Welt. Da ist der erste gute Grund, die Schöpfungsgeschichte zu lesen, so etwas wie unsere Vorstellung von Normalität zu schärfen. Die Realität neben den ursprünglichen Zustand zu legen und zu vergleichen. Wo weicht unsere Wirklichkeit von dem ab, wie diese Welt einmal gemacht und gedacht war? Wir können die Geschichte von Gottes Schöpfung zum Beispiel neben die Zustände auf der Insel Lesbos halten. Und wenn es uns schon nicht so klar geworden ist, dann merken wir spätestens dann recht schnell, dass das Leid, das Menschen dort in dem Lager Moria erleben, schlicht nicht richtig ist. Und es ist einfach keine Option, diese Zustände hinzunehmen, wenn man etwas daran ändern kann. Gottes Schöpfung zu bewahren, das bedeutet auch, seine Geschöpfe zu bewahren, wo man kann. Wer in diesem Sinne die Worte von der Schöpfung neben unserer Realität legt, kann darin eine Art Appell hören. So wie die Dinge hier laufen, ist es nicht im Sinne des Erfinders. Das ist eben nicht normal. Das kann nicht so bleiben. Das ist oft harte Kost, besonders wenn es an Dinge geht, für die man selbst verantwortlich ist, an denen man entscheidend etwas ändern kann. Und am Ende muss man damit auch vorsichtig umgehen, denn wie schnell sind wir von "Wir müssen etwas an den Zuständen ändern" zu "Wir müssen und können das Paradies wiederherstellen" gelangt. Ich glaube, am Ende zeigt uns der Vergleich zwischen dem, was einmal am Anfang der Zeit war, und dem, wie es heute ist, besonders auch, dass wir grundsätzlich überfordert sind, den Weg zurück ins Paradies zu finden. Das bringt uns zum zweiten Punkt. Wenn wir uns heute in unserer Welt umschauen, dann gibt es auch erstaunlich viele Dinge, die eigentlich noch ziemlich so sind, wie Gott sie einmal geschaffen hat. Geht nach draußen in die Natur, was für unglaubliche Wunder es da zu sehen gibt, wenn man nur mit ein bisschen Ruhe hinschaut. Eine erstaunliche Vielfalt, Pflanzen und Tiere, die sich wunderbar ergänzen. Die Tatsache, dass noch so vieles trotz all des menschlichen Treibens immer noch existiert, funktioniert, wächst und gedeiht, legt doch nahe, dass Gott seine Schöpfung trotz allem nicht aufgegeben hat. Vielmehr ist es so, dass Gott diese Welt Tag für Tag erhält. Seit Gott weiß, dass wir lieber unsere eigenen Wege gehen, anstatt im Einklang mit dem zu leben, wie er uns und seine Schöpfung geschaffen hat, hätte er dieses Experiment Menschheit auch beenden können. Schaut euch die Geschichte von Noah und der Arche an. Und doch erhält er uns Tag für Tag und überlässt uns nicht vollkommen dem Chaos, das wir anrichten. Dem Chaos, das einbricht, wenn Gott nicht seine Hand über uns hält. Auch das kann man in unserer Welt entdecken, wenn man die Erzählung von der Schöpfung ernst nimmt. Gott erhält seine Schöpfung auch weiterhin. Für viele Menschen ist die Rede von der Schöpfung vor allem aber deshalb eine Art Märchen, weil sie offenbar all den Erkenntnissen der Naturwissenschaften widerspricht. Der Mensch ist ein Produkt der Evolution. So sehr ich denke, dass man so etwas wie Evolution mit naturwissenschaftlichen Methoden tatsächlich beobachten kann und annehmen muss, glaube ich doch, dass uns das Bild, das wir von uns Menschen daraus haben, völlig in die Irre führt. Denn im Sinne der Evolution sind wir im Grunde das Produkt der besten Eigenschaften unserer Vorfahren. Wer lange und erfolgreich lebt, hat viele Nachkommen, die sich wiederum aufgrund dieser Eigenschaften durchsetzen können. Der Mensch schafft und erhält sich im Grunde selber. Dabei lesen wir in der Schöpfungsgeschichte, dass es eben genau so nicht ist. Gott ist unser Schöpfer und Erhalter. Oft sind es doch die Eigenschaften wie Durchsetzungsfähigkeit und Stärke in den unterschiedlichsten Formen, die im Sinne der Evolution vorteilhaft wären, die aber vielmehr zur vollkommenen Selbstbezogenheit führen. Und solche Selbstbezogenheit sagt sich, am Ende ist es wichtig, dass ich gut dabei abschneide, dass ich möglichst viel Gewinn habe. Gott hat uns aber zur Sorge füreinander geschaffen. Es geht bei all dem nicht darum, dass ich am Ende am besten abschneide, sondern dass es meinen Mitmenschen gut geht. Oder andersherum, Gott hat meine Mitmenschen geschaffen und sorgt durch sie für mich. Der letzte Grund, sich die Schöpfungsgeschichte immer wieder vor Augen zu führen, ist allerdings noch etwas anderes. Denn wenn wir von Gottes Schöpfung reden, dann haben wir nicht nur Vergangenes im Blick. Gottes Schöpfung ist für uns auch etwas Zukünftiges. Das, was wir dort am Anfang der Bibel lesen, ist auch eine Vorahnung davon, wie es am Ende sein wird. Denn Gott hat uns mit allen, die ihm vertrauen, versprochen, diese Welt am Ende neu zu schaffen. Ohne die Macken, die die jetzige Welt hat, ohne die Macken, die wir haben. Wer zu seinem Sohn Jesus Christus gehört, der wird diese neue Schöpfung erleben. Daran kann und soll uns die Geschichte davon, wie es am Anfang einmal war, erinnern. Ich lese dort auch von dem Ziel, das Gott denen bereithält, die ihm vertrauen. Und mit Sicherheit wird diese neue Schöpfung unsere Vorstellung vom Paradies und vom Garten Eden noch deutlich übersteigen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lasst uns singen das Lied Nummer 300, die Strophen 1 bis 5. Lasst uns beten. Gott, du Ursprung und Quelle, unser Leben haben wir aus deinen Händen. Deine Schöpfung ist wunderbar. Du bist wunderbar. Bebauen und bewahren sollen wir deine Schöpfung. Hilf du uns dabei. Bleib an unserer Seite. Ohne dich gehen wir in die Irre. Ohne dich verlieren wir uns in Sorgen. Bleib an der Seite aller, die deiner Schöpfung Gutes tun, dass wir sie vor Gift und Zerstörung schützen, dass wir sie nicht ausplündern. Bleib an unserer Seite, damit wir auf Hass mit Liebe antworten. Du liebst deine Schöpfung, treuer Gott, höre uns. Bleib an der Seite aller, die leiden, keinen Ort haben, verfolgt und gefoltert werden. Bleib an der Seite aller, die verzweifeln und ihren Lebensmut verlieren, die trauern und resignieren. Bleib bei den ungeborenen Kindern und allen Eltern, die um das Leben ihrer Kinder fürchten. Du liebst deine Menschen, treuer Gott, höre uns. Bleib an der Seite aller, die glauben, die zweifeln, die sich an deiner Liebe festhalten. Bleib bei deiner Gemeinde, die dein Wort hört und bezeugt, bei allen, die zu uns gehören, die wir lieben und die uns zu tragen geben. Gott, du Ursprung und Quelle, du sorgst für uns. Dir vertrauen wir uns an durch Jesus Christus, unseren Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Gehet hin im Frieden des Herrn. Gott sei ewiglich Dank. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.
Amen.